Das ist einfach mal schön, finde ich. Das möchte ich jetzt einfach nur mal so grundsätzlich stehen lassen. Der Bub, dem geht's gerade nicht gut.
Das nenne ich für alle Beteiligten gescheiter.
Die Mama sorgt dafür, dass weiterhin das Leben finanziert werden kann.
Das stimmt.
Raffiniert.
Es ist für alle was dabei. Paar Dudern, ob das im Duden steht.
Naja.
Ich habe 300.000 Kondome verbudert.
Du verwechselst da etwas.
Ich weiß es nicht. Servus, Thomas.
Servus, Thomas. Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo wir jede Woche die wichtigsten Schlagzeilen besprechen, Ihnen Hintergründe liefern. Und wer könnte das besser als mein Gegenüber? Kabarettist, Satiriker, wunderbarer Buchautor und demnächst sogar Teilzeit-Grazer, aber dazu kommen wir später noch, Thomas Maurer.
Sehr erfreut, aber selbstverständlich auch mein Gegenüber, das verdiente Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, Thomas Schick, wird wie ein Leuchtpfad durch die Wirrnisse der Gegenwart uns leiten.
Oi, was ist denn da los?
Gott sei Danke. Das ist eine der Schlagzeilen, die es dann doch nicht auf unsere Montagszeitung geschafft haben, denn Sie haben es mutmaßlich mitbekommen, die KPÖ stellt jetzt künftig nicht den Bürgermeister in der Festspielstadt Salzburg.
Und vor allem, Entschuldigung, aber die Gefahr hätte natürlich bestanden, nachdem ja die Styria eine gewisse Naheverhältnis zu Gott dem Herrn hat aufgrund der Eigentümerstruktur, dass Gott sei Danke als Imperativform aufgefasst, nämlich seitens Gottes, und er sich umgehend in einen Bobo-Bolschewisten verwandelt. Und ob das im Interesse der katholischen Kirche ist, sein kann, dass er dann auch Interviews gibt über und so. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ja. Gott, gerade kurz vor Ostern hat er eh was anderes zu tun, dass er jetzt nicht Danke sein muss, wahrscheinlich für alle Beteiligten gescheiter.
Ich hänge noch ein bisschen am Bobo-Bolschewisten, weil bisher wäre mir nur eine Person in Österreich dazu eingefallen, die in die Kategorie fällt. Aber ja, wir wollen jetzt nicht über Florian Klenk sprechen.
Also ich glaube, vom Bolschewismus stimmt. Ist der Herr Klenk wahrlich echt weit entfernt.
Ja, das stimmt. Und auch
der Herr Danke immer wahrscheinlich. Aber gut, ja, das Thema.
Nein, reden wir nicht über Bolschewiki, nicht über Menschewiki, sondern betrachten wir noch ein wenig die Salzburg-Wahl. SPÖ regiert, KPÖ verliert, hat zum Beispiel die Presse geschrieben. Die Krone schrieb dann zum Beispiel sogar Salzburger Bremsen, Siegeszug der KPÖ. Walter Hemmerle, unser Innenpolitik und ich, Chef und ich, haben am Wochenende dann die Schlagzeile draus gemacht. Das war ein bisschen praktischer. Sieg für SPÖ, KPÖ will ins Parlament. Und mir hängen aus dem ganzen Wochenende jetzt noch zwei Thesen nach, die ein bisschen zu wenig Beachtung gefunden haben bisher in der Darstellung. Die eine, und das ist jetzt nicht der persönliche Glaubenssatz, sondern das kann man aus Zahlen ablesen, egal auf welcher Seite sich der Protest sammelt, bei circa einem Drittel ist dann irgendwie mal Schluss. Das ist so eine Beobachtung, die konnte man zuletzt auch bei der FPÖ ziehen. Glaublich, dass jetzt auch da hier eine Ableitung aus dem KPÖ-Ergebnis zu ziehen ist, weil zum Beispiel Bernhard Auinger, der SPÖ-Kandidat und künftige Bürgermeister von Salzburg, hat ja mehr oder weniger alle Stimmen der ÖVP auf sich vereinen können in der Stichwahl. Und die zweite These, es gibt jetzt ein zweites Macht- und Meinungszentrum in der KPÖ, denn auch wenn Dankl und die Grazer Bürgermeisterin LKK im Grunde zusammengehören wie Hammer und Sichel, da könnte sich in den nächsten Monaten noch eine gewisse Eigendynamik ergeben. Fraglich, ob es das schon bis zur Nationalratswahl gibt, dass man die zwei dann auch, sage jetzt, vielleicht sogar ein bisschen auseinanderdröseln will oder sich einfach getrennt voneinander befragt, wie das seinerzeit beim Herzblatt immer so charmant formuliert wurde. Aber ich glaube, da werden sich noch Divergenzen ergeben zwischen diesen beiden, weil sie doch allein schon generationenbedingt unterschiedlichen Zugang zur Politik haben.
Ja, aber das unterscheidet sich jetzt nicht von Politikern anderer Parteien grundsätzlich. Und ob wirklich bei 30% Schluss ist, hoffen wir es. Ja? Also ich kann mich doch noch erinnern, da war ein Protestpotenzial von 15%, das worauf sich alle geeinigt haben. Dann gab es ein Protestpotenzial von, sagen wir, 20%, das ist ein Protestpotenzial. Mittlerweile sind wir bei einem Drittel. Ich würde ungern nehme ich ein Protestpotenzial, nicht, dass ich Protest für was Falsches halte, aber ein Protest, der wahllos genug ist, um die FPÖ für ein probates Mittel des Protestes zu halten, der macht man als Staatsbürger irgendwie leichtes Schläfen sausen.
Ja, wobei das Ansteigen des Protestpotenzials, wie du es geschildert hast, ist ja immer einhergegangen mit einem Herabsinken der Wahlbeteiligung.
Ja, auch das stimmt.
Ja, also das heißt, wenn irgendjemand nicht d'accord damit ist, dass Protest sich an den Rändern sammeln kann, egal ob links oder rechts, einfach wählen gehen, eine Partei der Mitte wählen, da gibt es ja doch relativ viele zur Auswahl, dann hat man sozusagen auch das Protestpotenzial ein bisschen gemindert.
Oder eine gründen, ist mühsam, aber auch möglich. Ja,
ja, sind wir wieder beim Thema, bin in einer Reformbewegung, was ich glaube, das, ja, ich würde sagen, erniedernste Akronym ist, das man für die Bierpartei hat finden können. Sollten Sie sich nicht nur für die Bierpartei und die KPÖ, sondern auch das rechtliche politische Getriebe interessieren, ich stelle Ihnen jetzt, so frei bin ich, einfach einen Link zu einem sehr, sehr günstigen Abo-Angebot der kleinen Zeitung in die Shownotes. Schauen Sie mal rein, vielleicht ist da was Interessantes für Sie auch dabei. Thomas Maurer ist Abonnent, er kann Ihnen erzählen davon, da ist wirklich was Lesenswertes dabei.
Von vorn bis hinten. Also beim Sport bin ich meistens ganz schnell fertig, aber ja, es gibt da, wem das wichtig ist.
Und jetzt kommt die Werbung.
Falls Sie noch mehr über den Grazer Kommunismus erfahren wollen, am 13. April sind wir im Schauspielhaus beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung zu Gast. Eröffnen werden es übrigens Manuel Rubi und der Simon Schwarz mit ihrem Podcast. Wir beide sind dann diejenigen, welchen die zusperren werden. Und dazwischen gibt es ganz viele spannende andere Podcasts. Und weil wir sie jetzt schon so quasi glustig gemacht haben auf die ganze Angelegenheit, gibt es auch noch 3x2 Karten zu gewinnen. Und zwar für alle jene, die uns auf Spotify in den Kommentaren schreiben, warum gerade Sie die Karten gewinnen sollten. Und ich habe die ja vorhin schon als Teilzeit-Grazer angekündigt. Der 13. April ist in einer von ganz, ganz wenigen Tagen im nächsten Monat, wo du in Graz zugegen sein wirst.
Also einer der ganz wenigen, wo ich nicht in Graz bin.
Ja, ja, stimmt.
Also ich bin sehr viel in Graz, also eigentlich speziell in einer Woche. Und zwar, und das muss ich natürlich, weil ich mein Zahlenhirn in der Regel für ganz grässliche Unfälle sorgt, am Dienstag drauf, das ist der wievielte?
Ich würde sagen der 16.
Der 16. Da bin ich dann mit den Staatskünstlern im Orpheum. Und das ist natürlich eine große Freude, weil das ist ein großes, schönes Haus und es ist aber noch nicht ganz voll. Also ich kann alle Menschen, die noch Karten wollen, ermutigen, das schnell zu machen, weil ganz viel gibt es nicht mehr, aber es zu machen, weil es sind noch welche da.
Raffiniert.
Das damit, also Sie kriegen nicht mehr mich, Sie kriegen gratis den Kollegen Scheiber dazu und den Kollegen Ballfrader obendrauf.
Das
also ein Angebot, zu dem man gar nicht Nein sagen kann.
Ist der Schäuber dann das Sahnehäubchen und der Ballfreiter die Kirsche, um es bildlich zu sprechen, oder?
Ich glaube, da ist für alle was dabei. Also das ist, glaube ich, das Geheimnis unseres Erfolges. Es ist für alle was dabei. Und am 19. und 20. bin ich im gemütlichen Theatercafé. Und zwar stelle ich da Franz Kafka in seiner unterschätzten Rolle als komischer Autor vor. Der Abend heißt Maurer Kafka komisch und findet statt. Und ich persönlich spiele das sehr gerne und habe bisher nur die besten Erfahrungen mit diesem Abend gemacht. Bitte versuchen Sie das nachzuvollziehen und kommen Sie an.
Ja, beim einen kann ich Ihnen sagen, es ist wirklich hörens- und sehenswert. Das andere sehe ich mir selber erst am 19. an.
Ach du, dann muss ich sagen, gut, dass
ich das eine Karte. Ich bin die eine Karte, die reserviert ist am 19. genau. Es ist im Grunde ja immer wieder eine schöne Sache, wenn man mitbekommt, dass Eltern und ihre Kinder, so sind dann schon im Erwachsenenalter, sind immer noch ein intaktes Verhältnis zueinander haben. Und so scheint das ja augenscheinlich auch bei René Benko und seiner Mutter zu sein. Mehrere Medien berichten nämlich darüber, dass René Benko zur Bestreitung seines Lebensunterhalts auf seine Mutter angewiesen ist. Und ja, das ist einfach mal schön, finde ich. Das möchte ich jetzt einfach nur mal so grundsätzlich stehen lassen. Der Bub, dem geht's gerade nicht gut. Die Mama sorgt dafür, dass weiterhin das Leben finanziert werden kann, sagen wir mal ganz vorsichtig.
Ja, also es geht doch deutlich über das hinaus, was ja auch für Männer in René Benkos Generation leider gar nicht so selten ist, dass sie die Mama noch brauchen, weil sie vor den Mysterien einer Waschmaschine kapitulieren müssen, beim Kochen über das Mikrowellen von Fertigdosen nicht hinausgekommen sind und ganz komplexe Aufgaben wie Boden aufreiben oder Händen bügeln generell außerstande sind zu erledigen. Also das gibt's ja öfter, aber die materielle, dann wirklich materiell wieder unter den mütterlichen Rockzipfel flüchten zu müssen, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas selten. Aber da kann man auch sagen, man sagt immer, eine Mutter hat man nur einmal im Leben. Und als Österreicher kann man sagen, am Benko hoffentlich ja. Und wie sich das dann in seinem Privatleben gestaltet, werden wir schauen, ob das auch einer näheren Überprüfung standhält. Ja? Weil es ja da diese Stiftung gibt, soweit ich informiert bin, die den Zweck hat, seiner restlichen Familie ein sorgfreies Leben zu ermöglichen.
Also, nennen wir das formale Wort, Sie sind Stiftungsbegünstigte und ja. Sie haben auch einen Versorgungsanspruch, deswegen dürfen Sie weiterhin in dem schönen Chalet leben, in der schönen Villa leben, mutmaßlich schön. Ich meine, wer sich eine Grotte in den Keller bauen lässt, okay, kannst jetzt über Stil schreiten.
Der Kaiser Tiberius hat sich auch eine Grotte in den Keller bauen lassen. Und über den haben sie viel beschwert, aber die wenigsten wegen des Geschmacks. Es war auch nicht sehr ratsam, du warst relativ schnell mit den Löwen gemeinsam. Attraktion im Circus Maximus.
Ja, aber um es nochmal zu veranschaulichen, was da eigentlich bei René Benko geschehen ist und warum ihr zwar die Mama wieder gelegentlich aushelfen muss und vielleicht für ihn kocht. 2019 soll er, das sind Daten aus einem Urschuss, 29 Millionen Euro Gage verdient haben. Da sprechen wir jetzt nicht von irgendwelchen Wertsteigerungen von Produkten, die ihm sonst irgendwie gehören oder Dividendenzufluss aus irgendwelchen Gesellschaften. Das war wirklich die Gage, die er als Angestellter einer Siegener Gesellschaft bekommen hat. Und aktuell sind es, so steht es zumindest im Insolvenzverfahren, 3.700 Euro netto pro Monat. Und wenn man auf das Durchschnittseinkommen der Österreicher denkt, denkt man sich nur immer, boah, der verdient recht viel.
3.700, ja.
3.700 netto ist schon deutlich, deutlich, deutlich mehr als die durchschnittliche Österreicherin und der durchschnittliche Österreicher verdient. Aber für einen Lebensstandard mit Privatpferd, also Privatstunden am Pferdeplatz und dergleichen mehr, reicht es eben doch nicht ganz aus.
Und man weiß es nicht, vielleicht hat sie in der guten Zeit das Pferd ans Jahrgangschampagner saufen gewöhnt und in so ein Pferd geht ja auch viel eine. Und also beim Pferd sagt man immer, ja, es ist teuer in der Anschaffung, aber der Erhalt ist es, was einen dann letztlich in Arsch beißt.
Ja, ein paar von René Benkos Investoren dürften sich mittlerweile auch in den sogenannten A-Punkt gebissen haben. Sie wähnen sich mittlerweile als betrogen von René Benko. Sein Anwalt sagt, na, das war definitiv nicht so und widerspricht dem vehement. Und da bin ich auch mal über den Namen von René Benkos Anwalt gestoßen und habe mir gedacht, Moment, den kenne ich ja. Das ist nämlich Norbert Wess. Der wird Ihnen vielleicht, falls Sie ja ganz, ganz aufmerksame Leserin oder aufmerksame Leser waren in den letzten Jahren bei White-Collar-Crime-Berichterstattung, auch schon untergekommen sein. Norbert Wess ist, pardon, ich glaube vorhin René Wess gesagt, er hat Norbert Wess natürlich. Ich persönlich habe ihn kennengelernt im Rahmen eines Hypos-Verfahrens vor circa 15, 20 Jahren oder so irgendwas. Später dann war er Anwalt von Karl-Heinz Grasser und ist es natürlich weiterhin noch, weil, muss man dazu sagen, keine rechtskräftige letztinstanzliche Verurteilung liegt gegen den ehemaligen Finanzminister vor. Und er war aber zum Beispiel auch Anwalt von Sophie Kamersin. Also der Herr Wess ist einfach bestens vernetzt, sagen wir mal so.
Ja, na, das ist jemand, der sich dann vielleicht doch eher statt aufs Reiten, und das ist, glaube ich, langfristig von der Lebensplanung klüger, statt auf Pferdewirtschaft, letztlich auf eine Art Milchwirtschaft im Sinne verlegt hat, dass er doch die einschlägig Verdächtigen über lange Jahre melken gelernt hat. Also ich glaube, Karl-Heinz Grasser hat ganze Anwaltsdynastien im Brot gehalten im Zuge seiner beruflichen und insbesondere juristischen Existenz. Und ich glaube auch, und deswegen muss man auch sagen, das wird ja nie bedankt, wie viele Arbeitsplätze so ein René Benko dann auch in der Justiz schafft.
Ja, möchte jetzt nur zur Verteidigung von Herrn Wess sagen, er sagte mal in einem Presseinterview, er führt nicht alle Akten wirtschaftlich, manchmal interessiert es ihn auch wirklich in der Sache und da kannst gar nicht mal alles verrechnen, was er arbeitet. Und ich glaube es ihm.
Ja, glücklich, wer sein Hobby zum Beruf machen kann.
Die Jugend von heute.
In Frankreich gibt es ja aktuell nicht nur die durchaus berechtigte Sorge vor einem terroristischen Anschlag, sondern auch umgekehrt ein wenig Vorfreude auf die Olympischen Spiele, die in diesem Sommer anstehen. Und die Kollegen vom Spiegel haben sich da einfach zu einer ganzen Reihe von altherren Witzen in einem Text hinreißen lassen, die ihnen jetzt nicht vorenthalten will. Olympia steht auch für den Austausch der Athletinnen und Athleten. Damit dieser ohne unerwünschte Folgen bleibt, sorgen diese Organisatoren in Paris vor. Und man schreibt dort auch noch dann mal so irgendwas von Kondomen und bla bla. Also ganz dumme Wortwitze, muss man ehrlicherweise sagen. Zeterum
Zinsen. Ja, ich glaub, die altgedienten Spiegelredakteure brauchen Ventile. Die dürfen oft nicht mehr so. Also so die Oberklassenlimousinenberichterstattung ist ein bisschen zurückgegangen. Und also ich glaube, da gibt es schon noch eine Reihe gut verdienter, saturierter Mittagsbiertrinker, die hier und da einfach sich Luft verschaffen müssen. Ja,
ja, aber ich glaube, ich habe die Geschichte noch gar nicht fertiggestellt. Denn, und darum geht es eigentlich, neben den Sportstätten und Unterkünften stellt man für die Athletinnen und Athleten auch 300.000 Kondome zur Verfügung. Es sind 14.000 Athletinnen und Athleten circa genannt. Hinzu kommen noch 100.000 zahlende Kunden und 220.000 Kunden werden oder Zaungäste werden auch noch erwartet. Also die 300.000, da ist schon Aktivität eingeplant, sagen wir mal ganz vorsichtig.
Ja, aber wenn wir das jetzt alles addieren, was 100.000 Zaungäste sind und dann... Zuerst steht immer noch für 14.000 Athleten.
300.000 Kondome, das ist sportlich im klassischen Sinn.
Ja, aber es ist ja ein Sportfest.
Also, ja, und Paris ist die Stadt der Liebe, wollte ich jetzt noch sagen, oder?
Gesunde Menschen mit einer ordentlichen Kondition. Also, aber da hätten wir trotzdem, also die 300.000 hätten wir für diese Zielgruppe ein bisschen imponiert. Mit dem Rest muss man sagen, mein Gott, wenn wir jetzt noch alle die dazu rechnen, die dann angesoffen, aufblasen werden und zum Gaudium aller Zusehenden zerknallt. Das ist dann, also statistisch kommt ja gerade mal 1,4 oder sowas pro Nase. Das ist...
Naja, du verwechselst da etwas.
Wer ist denn...
Naja, aber die werden ja nicht per Luftschiff über die...
Wir haben zwar kein altes Limit, glaube ich, beim Podcast, aber...
Wer alt genug ist, einen Podcast-Player zu bedienen, ist auch alt genug, um aufgeklärt zu werden von seinen Eltern oder von uns beiden im schlimmsten Fall.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob verbudern, ob das im Duden steht, ob das ein amtliches... Ich habe 300.000 Kondome verbudert. Also es erschließt sich der Sinn, aber ich weiß nicht, ob es ganz korrekt ist.
Naja, das Problem ist, dass die 300.000...
Umgekehrt wäre es, also so, ja, wenn man sagt, 300.000 Kondome, das ist ja nicht zum Darbudern, wenn man allein ist zum Beispiel.
Ja, und das Problem ist aber noch immer, wie kriegst du die 300.000 Dinge an die übrigen 300.000 Zuschauer, weil sie sind ja bei den 14.000 gelagert. Die werden ja nicht per Luftschiff über ein Champs-Élysées verteilt.
Ja, das ist ja, und ich weiß nicht, ob die 14.000 Athleten und Athletinnen, die werden ja nicht frei zugänglich sein.
Genau.
Also, die werden ja vor allem bei ihren Kopulationstätigkeiten, glaube ich, werden sie nicht öffentlich einsichtig sein, weil da muss man, glaube ich, nach wie vor mit den Kindern in den Zoo zum Affenhaus, wenn man möchte, dass sie absichtslos solche Vorgänge gewahr werden. Aber im olympischen Dorf, glaube ich, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das auch in Frankreich, ist es nicht geplant, dass man den Athleten bei ihrem athletischen Aufeinandertreffen zuschauen, also beim Beiwohnern kann.
Ach, beenden wir das Thema. Es läuft in Richtung.
Ja, ich bitte drum.
Bald können wir uns beim Spiegel bewerben.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Ein durchaus ernsteres Thema beschäftigt die Menschen des Staates Malawi. Denn als Folge des Klimaphänomens El Niño musste dort der Präsident in 23 von 28 Bezirken des südostafrikanischen Landes den Notstand ausrufen. Es droht eine nationale Hungerkatastrophe und man muss sich das einmal räumlich vorstellen. 44% aller Anbauflächen für Getreide in dem Land sind zerstört bzw. zumindest in Mitleidenschaft gezogen. Laut Schätzungen der Regierung braucht der Staat 600.000 Tonnen Mais als humanitäre Hilfe, um überhaupt einmal so etwas wie ein Volksernährungsprogramm zu starten. Eine furchtbare Sache, die meines Erachtens da in den letzten Tagen auch wieder mal viel zu wenig aus der DP gerückt ist, dass hier wirklich eine humanitäre Katastrophe droht.
Ja, das ist eine der merkwürdigen Dinge unserer doch sehr einheitlichen Mediengewichtung. Also dafür, dass wir doch sehr viele verschiedene Medien theoretisch konsumieren könnten, haben wir relativ wenige, die über sowas ungefähr mit der gleichen Dringlichkeit berichten wie über die Krebserkrankung eines Mitglieds der Familie Windsor. Warum das so ist, sollte man vielleicht bei Gelegenheit immer wieder mal in den Redaktionen selber diskutieren.
Gut, werden wir machen. Werden wir auch beim Spiegel machen. Und man kann ja noch immer einen Blick auch auf Europa werfen, wo nach wie vor mit Inbrunst darüber debattiert wird, ob die Ukraine ihren Weizen nach wie vor bis zu einem gewissen Grad erleichtert in die EU importieren bzw. aus ukrainischer Sicht exportieren kann. Es ist natürlich paradox, dass umgekehrt Österreich nach wie vor russisches Gas einkauft, aber bei ukrainischen Weizen grobe Probleme hat. Mir ist absolut klar, dass man natürlich die heimische Landwirtschaft intakt halten will und da bis zu einem gewissen Grad der Protektionismus durchaus sinnvoll ist. Gerade letzte Woche haben wir über das Thema Ernährungssouveränität der Staaten gesprochen. Da ist nur ehrlich gesagt mir irgendwie der intellektuelle Riegel vorgeschoben, dass man bei Weizen ein Problem hat, Gas allerdings an die Gegenseite durchaus teuer bezahlt.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass man parallel dazu ja in den Bürgermeistervereinigungen diskutiert, wie viel Hektar Ackerland pro Tag zu versiegeln eigentlich vernünftig ist. Also jedenfalls das, worauf man sich geeinigt hat, ist ein Blödsinn. Da sind alle die sich sowas überlegen, sind nicht nah genug beim Bürger und versehen den ungeschriebenen Zusatz zur österreichischen Bundesverfassung. Die Jungen müssen ja Abo bauen.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Flugscham ist ja eigentlich ziemlich 2023 von Trendthema her, würde ich mal sagen. Und auch den René Benko betrifft es nichts mehr. Aber jetzt, wo es für viele Menschen wieder in Ferienreisen geht, können es für einige auch wirklich auch wieder in Richtung Fernreisen gehen. Und der Milliardär Clive Palmer hat da eine ganz besondere Idee. Er will nämlich eine neue Titanic errichten. Zitat dazu: Es macht viel mehr Spaß, die Titanic zu planen, als zu Hause zu sitzen und mein Geld zu zählen. Falls Sie sich überlegen, dort mitzufahren, 2435 Passagiere hätten auf diesem neuen Titanic-Schiff Platz. Zum Vergleich die Icon of the Seas, aktuell das größte und doch etwas kurios ausgestaltete Kreuzfahrtschiff der Welt, hat Kapazität für rund 7500 Leute.
Ja, also schöner war die Titanic, bin mir aber nicht sicher. Also mal davon abgesehen, dass ja die gesamte Kreuzfahrerei auch stark davon lebt, dass das überhaupt umweltschädlichste, was man aus Rohöl machen kann, nämlich Schiffsdiesel, nach wie vor nicht besteuert ist, aus Gründen, die ich nie verstehen werde, die aber auch selten vorgetragen werden. Aber auch bei der Titanic ist es ja so, da gibt es das skurrile Detail, ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, es gab, ich glaube 1899, das heißt irgendwie ein Stückerl, aber nicht allzu weit davor, einen unglaublich erfolgreichen Roman, in dem ein Schiff namens Titan, das größte Schiff seiner Zeit ist und das Beste, ausläuft, einen Eisberg rammt und sinkt mit tausenden Toten. Das war ein sehr erfolgreicher Roman. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass diejenigen, die die Titanic gebaut haben, den kannten, den Titan-Roman. Das ungeachtet ihr größtes Schiff aller Zeiten Titanic genannt haben. Und daraufhin ist es prompt in ein Eisberg hineingefahren, wie wir wissen, und mit vielen tausend Toten gesunken. Diese Vorgeschichte würde mich als potenziellen Kreuzfahrtpassagier beim Besteigen der Titanic 2 ungefähr so anheimeln wie die Berichte über mangelnde Bolzen in einer Boeing 737. Also es ist natürlich im Reich des Aberglaubens und der ungünstigen Omen, aber falls es so etwas wie übernatürliche Mächte gibt, sollte man sie nicht so deppert provozieren.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
Russland, immer wieder Russland, wir kommen einfach nicht an diesem Thema vorbei. Und gerade wurde in dieser Woche auf dem Forum der Kleinen Zeitung über eine Geschichte besonders intensiv diskutiert. Wiener Polizeibeamte sollen künftig keine Geschenke Russlands mehr annehmen. Dies teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien auf Aber-Anfrage mit. Denn nachdem bekannt wurde, dass mehrere Polizisten beim Verlassen der russischen Botschaft mit Geschenksäckchen gesehen worden waren, entspannt sich da eine gewisse Debatte. Anlass war, sie mussten einen Sicherheitsdienst im Umfeld der Wahl leisten. Und unsere User haben jetzt natürlich über ein Thema diskutiert. Was war in diesem Sackerl drinnen? Zeitpunkt unserer Aufnahme ist das jetzt noch ein Mysterium. Deswegen würde ich sagen, auch wir spekulieren mal darüber, was kann man in so ein Geschenksackerl aus der russischen Botschaft raustragen? Ist das Krimsekt? Ist das Wodka?
Novichok. Da genügen ja ganz kleine Mengen. Man weiß es nicht. Also geheißen hat es, es war geringwertig, also irgendwo so in der Gegend Kalender oder Bonboniere. Wäre geringwertig. Also ich denke, was jetzt vielleicht Kondome aus russischer Fertigung, wenn wir das schon hatten, würde man vielleicht auch unter geringwertig abbuchen. Aber ich glaube, man hat auch ein bisschen sich darüber mokiert, dass da doch offenbar Beamte recht amikal ein- und ausgegangen sind in der Botschaft und dann eben auch dann nach genossener Gastfreundschaft mit einem Geschenksackerl abgerissen. Das ist alles in Ordnung, wenn man, wie ich so nicht getan habe, eine Kindergeburtstagsparty zu Hause beherbergt. Nein, dann kommen man die rein und raus und alle dürfen aufs Klo gehen und dann kriegen sie alle noch ein Geschenksackerl beim Heimgehen. Aber man sollte sich das, wie gesagt, man geht davon aus, dass die meisten Exekutivbeamten dann bereits ausgewachsen sind und eventuell auch ohne ein Geschwistergeschenk oder Gastgeschenk nach Hause finden und sich auch nicht kränken, weil sie dann von der russischen Botschaft nichts bekommen haben. Ich glaube, das geschenkfreie Bewachen und Besuchen von Botschaften könnte man als Brauchtum einführen. Ja.
Ich habe mich übrigens ein bisschen auf chinesischen Internethändler umgeschaut, was eigentlich so GPS-Tracking-Sensoren kosten würden oder auch kleine Überwachungsgeräte. Auch das alles könnte man locker unter diese 100-Euro-Schwellenwertgrenze reinpressen. Also vielleicht haben sie ja doch noch irgendwie was Interessanteres mitbekommen als ein Kugelschreiber.
Ja, na vielleicht haben sie irgendeine Süßigkeit gekriegt, die kann eine Mogler-Kritze.
Ja.
Ich glaube, sie haben den Beamten Lakritze, also natürlich GPS-Tracker, aber in Lakritze verpackt, weil man weiß, Lakritze, das wird nicht gegessen. Der haut das ins Handschuhfach von seinem Dienstauto und dann weiß man immer, wo er ist. Also so hätte ich es gemacht. Ich als Russ.
Ja, falls wir Ihnen mit dieser Spekulation wirklich jeden Hoffnung an die Menschheit und jeden Glauben an die Menschheit zerstören haben, denken Sie mal dran, dieser Podcast ist am Karfreitag erschienen, in 3 Tagen wird er auferstehen, dann geht die ganze Hoffnung wieder von vorne los und irgendwo am Ende des Grabes ist ein Stein, den man zur Seite rollen kann und dann gibt es Licht. Schönes Bild, oder?
Ja, also gerade als ehemaliger Ministrant kann ich die Tränen kaum zurückhalten.
Ja, ich habe Thomas Maurer in diesem Fall sprachlos gemacht und nicht er mit. Deswegen muss ich das nutzen und sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Magst du jetzt doch noch was sagen?
Ich sage, nein, ich kann nicht. Das soll wer machen, der es kann.
Tschüss und schleicht euch!